Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Heute haben wir jemand ganz Besonderen vor euch im Studio. Bernd Lehan, Gründer und CEO von Egosoft, einem der ältesten deutschen Studios für Videospiele hier in Deutschland. Mit ihm sprechen wir heute über die grundlegenden Entstehungsprozesse von Videospielen und die Entwicklung seiner eigenen Reihe, die Weltraumsimulation X. Am Mikrofon und im Interview hört ihr Mirko Geier, mich. Doch zuerst Musik. Ihr hört Materia mit Endboss.
Shall we play a game?
Konsole an, das Spiel kann beginnen. Dicke rote Backen, was ein niedliches Kind. Hängen noch fest am Nabel der Zeit. Das perfekte Kind, was immer schläft, niemals schreit. Ich brauch mehr Milch, Mann, gib me some more. Fang an zu sprechen, mein erstes Wort ist yo. Aufgewachsen in der DDR. Reiß die Mauern ein mit meinem Transformer. Bin ein Kind, was am Papa kommen sieht. Ziemlich schlau mit einer Schwäche für Mathematik. Und ob sie mich für Hansa Rostock wohl nehmen. Zwei Tage später schon Kapitän. Mag alles, was mein Bruder so macht. Hass alles, was meine Schwester so macht. Kurz Pause gedrückt, was zu essen gemacht. Dann ganz locker das nächste Level geschafft. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich komm auf die ganzen Bräute nicht klar. Geh nicht mehr zum Training, komm auf Bräute nicht klar. Hab ein mieses Zeugnis, komm auf Bräute nicht klar. Bin verliebt, doch mein allerbester Freund macht sie klar. Eine Woche später ruft sie heimlich an. Fragt mich, ob sie vorbeikommen kann. Mein erstes Mal gleich, bis es soweit. Es klingelt und sie hat noch ihre Freundin dabei. Ich schau ab, geh mit 18 nach mein Head. Will nur feiern und vom Dach springen auf Tabletten. Denk, ich bin ein Star, alles dreht sich um mich. Häng an der Bar, alles dreht sich um mich. Komm zurück und zieh nach Berlin. Was macht man ohne Abi? Schauspiel studieren. Fast erstickt durch den Dreck dieser Stadt. Doch Mission erfüllt, Level geschafft. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. In der Zukunft ist alles perfekt. Doch fast alle meine Leben sind weg. Nichts hat geklappt, weder Rappen noch Sportler. Na wenigstens hab ich einen fliegenden Corsa. Bin der letzte Lemming, der nicht gefallen ist. Der mit fünf Scheiben altem Brot am Teich sitzt. Roboterenten füttert, bin alter Mann. Das letzte Level bricht an. Und plötzlich steht er da. Setzt sich nachts um zwei neben mich an die Bar. Nur Knochen in einem schwarzen Gewand. Stellt sich vor, reicht mir seine Hand. Keine Chance, ihm zu entkommen. Das Spiel ist vorbei, der letzte Drink ist umsonst.
Doch, es gibt nen Trick, ich werd den dir verraten. Werde Buddhist, dann kannst es neu starten.
Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt.
Ich bin hier mit Bernd Lehan, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer von Egosoft in Würselen bei Aachen.
Hallo, freut mich.
Herr Lehan, Sie sind ja schon lange als Entwickler tätig und federführend für die X-Reihe. Wie kam es dazu, dass Sie sich so früh der Videospielentwicklung zugewandt haben?
Oh, das ist so die übliche Geschichte, glaube ich, in der Branche ziemlich häufig. Ich habe einfach auch schon als Jugendlicher viel Spaß an Computerspielen gehabt und am Hacken und Basteln mit Computern. Das waren damals so die Heimcomputer der 80er, angefangen auf dem C64, beziehungsweise eigentlich sogar noch davor auf einem TI-99-4A. Das war etwas ungewöhnlich, aber ja, in der Zeit halt nicht nur gespielt, sondern eben auch immer so ein bisschen experimentiert, Assembler programmiert und dann führt so eins zum anderen. Und als der Amiga rauskam und ich dann schon eigentlich zum Ende meiner Schulzeit etwas professioneller programmiert habe, habe ich mit einem Kumpel zusammen wirklich von der Schule aus direkt angefangen, ein Spiel zu entwickeln. Und wir hatten das Glück, dass dieses Spiel, was wir wirklich zur Schulzeit beziehungsweise noch auf jeden Fall vor unseren Plänen für eine Uni-Ausbildung zu Ende gebracht haben. Also wir waren da teilweise noch in einer Berufsausbildung und haben noch das Abi gemacht. Und zu der Zeit haben wir nebenher so ein bisschen ein Spiel entwickelt und hatten dann das Glück, dass wir das tatsächlich verkauft bekommen haben. Da waren wir beide total platt und überrascht und dann war dann wirklich eigentlich klar, wir probieren das mal aus und haben dann zu zweit eine kleine Firma gegründet und dann die nächsten 4-5 Jahre eigentlich hauptsächlich so Werbespielchen und immer kleine Adventure und solche Sachen entwickelt.
Wie kamst du hinterher dazu, speziell eine Weltraumsimulation zu entwickeln?
Oh, das war ein langsamer Prozess, das hat sich so ergeben. In der Anfangsphase waren wir eigentlich so ein bisschen spezialisiert auf Adventure. Das war eigentlich so, das waren zumindest die großen Spiele, die wir selbst gemacht haben. Wie gesagt, finanziert meistens durch so kleinere Werbespiele für Werbeagenturen. Und Weltraumspiele waren aber immer speziell mein Lieblingsgenre, wenn man so will. Das war nur einfach in der Anfangsphase nicht durchführbar, war einfach mehrere Nummern zu groß. Wir hatten dann das Glück, dass jemand aus der Stadt, in der wir hier leben, in der Nähe von Aachen, Aachen ist ja eine große Unistadt, hier zu uns gekommen ist mit einem Projekt. Der hat in seiner Freizeit damals auch ein kleines Weltraumspiel entwickelt und wollte das mit uns zusammen dann eine Nummer größer machen. Damals für den Amiga noch. Und dieses Spiel ist leider nie fertig geworden, da ist nie was draus geworden. Das lag zum größten Teil auch daran, dass der Amiga damals als Plattform verschwunden ist. Hm. Aber dadurch haben wir auch mehrere Jahre da schon reingesteckt, wirklich so ein Weltraumhandelsspiel zu entwickeln. Und als dann in Mitte der 90er, 95 rum, die 3D-Beschleunigerkarten für Windows rauskamen und wir dann wirklich langsam auch zu Windows rüber migriert sind vom Amiga, da passten diese beiden Dinge einfach gut zusammen. Da war es eigentlich naheliegend, für die 3D-Beschleunigerkarten mal in diese Richtung auszuprobieren und wirklich mal ein besser aussehendes 3D-Spiel zu machen, 3D-Weltraumspiel zu machen. Und da haben wir dann diese Ideen, die ursprünglich in diesem ersten Weltraumspiel gesteckt haben, zum Teil wiederbelebt und daraus dann X Beyond the Frontier gemacht. Das ist dann 99 erschienen.
Ja, ich kann es mal selber zugeben. Ich bin tatsächlich auch ein X-Spieler und kann sagen, mich vor allem beeindruckt hat, dass ein solch gutes Spiel auch tatsächlich aus Deutschland kommt. Und
das ist... Mit welchem Spiel hast du angefangen? Welchen Titel?
Ich habe tatsächlich erst mit X4 angefangen.
Ah, okay.
Ja, ich muss leider sagen, es ist alles an mir vorbeigegangen. Ich bin ja erst 25. Und Weltraumsimulationen waren am Anfang, es kam bei mir erst mit den Jahren. Ich war früher eher großer RPG-Fan, RPGs und RTS. Und dann bin ich mal bei X4 eingestiegen und da muss ich sagen, da war ich doch dann sehr, sehr beeindruckt. Vor allem, weil das ganze Universum quasi bei jedem neuen Start gefühlt seine eigene Geschichte schreibt.
Ja,
und
ja.
Das fand ich sehr beeindruckend.
Cool, ja, ich bin auch oft überrascht, wenn ich mit sehr jungen Leuten spreche, dass mir dann manchmal auch gesagt wird, ja, ich kenne schon X Beyond the Frontier oder zumindest X2. Und ich dann denke, ja, das ist eigentlich schon 20 Jahre her. Wie alt wart ihr damals? Das ist ja natürlich oft, dass diese Spiele nicht unbedingt zu der Zeit gespielt wurden, als sie rausgekommen sind, sondern manchmal auch erst Jahre später, manchmal, wenn sie halt billig waren. X2 zum Beispiel ist damals irgendwie mehrere Jahre nach der Originalveröffentlichung dann mal bei der Computerbildspiele auf so einer Covermount-CD drauf gewesen. Sehr viele Leute kannten das dann daher. Und das, ja, so hat sich die Serie dann so im Laufe der Jahre, wurde sie dann immer größer.
Ja, apropos größer werden. Wie kann ich mir denn den grundlegenden Entwicklungsprozess vorstellen? Also ich meine, wir haben natürlich jetzt angefangen bei der Idee. Aber wie sieht denn jetzt aus, wenn ich die Idee wirklich in die Realität umsetzen möchte? Was muss man da als Entwickler quasi in die Wege leiten?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, das jetzt mit einem Mal zu beantworten. Es ist halt in diesem Fall, ich glaube, sehr ungewöhnlich und besonders. Also das jetzt zu verallgemeinern wäre ein bisschen anmaßend und auch würde zu falschen Schlussfolgerungen führen. X ist ein sehr, sehr, sehr breites Spiel. Das ist halt einfach so die Vision, den Weltraum zu simulieren und da drin tun zu können, was man will. Insofern kann man unter diesen Schirm kann man fast alles fassen, was irgendwie im Weltraum Sinn ergibt. Man muss nur immer, wir achten halt immer nur darauf, so gewisse vom Geist her gewisse Zielvorgaben, die halt dazu passen müssen. Man kann im Weltraum handeln, man kann seine eigenen Weltraumstationen bauen, man kann Waren herstellen, man kann Erze abbauen. Und viele dieser Dinge sind halt dann modular fast schon aufeinander aufbaubar. Also als X anfing mit diesem ersten Spiel, über das wir gerade geredet haben, X Beyond the Frontier, da war es zwar vom Spirit das gleiche Spiel, aber es hatte halt einfach sehr viel weniger Feature. Und insofern kann man dieses Spiel halt tatsächlich wie so ein vom Grund auf aufgebautes Gerüst sich vorstellen, wo man wirklich immer wieder neue Dinge hinzufügt. Das ist ungewöhnlich für Videospiele. Meistens ist es ja schon so, dass man am Anfang schon ein komplettes Konzept für ein Spiel hat. Wenn man jetzt ich will jetzt nicht sagen einfacheres Spiel, das klingt fast abwertend, aber es ist halt eben keine Simulation, sondern die meisten Videospiele haben ja einen Kerninhalt, eine Mechanik, um die es sich dreht. Und die muss dann natürlich auch von vornherein ausgearbeitet sein. Wenn ich einen Jump dran mache mit irgendwelchen neuen Kernideen, dann muss man auch wirklich diese Kernidee am Anfang in einem Prototypen entwickeln, testen. Funktioniert das gut? Das ist der traditionelle Weg und der normale Ansatz, ein Spiel zu entwickeln. Was wir machen, dieses modulare Aufbauen und immer größer werden, das passt nur, weil es eben eine Simulation ist und weil, bei uns ist die Herangehensweise deswegen fast schon die entgegengesetzte, also ganz anders, als das eigentlich üblich ist in der Branche.
Das heißt, dass die Entwicklung eines Spiels wie X4 oder jetzt speziell die ganze X-Reihe, dass man da, wie Sie ja schon sagten, auch ganz andere Probleme hat. Ist es speziell für Entwickler, die heutzutage versuchen, solche Spiele zu entwickeln, wo sie sagen, die modular aufgebaut sind, die den Spielern mehr Möglichkeiten bieten und vielleicht auch so einen Sandbox-mäßigen Ansatz. Würden Sie sagen, dass da die Fehleranfälligkeit noch viel höher ist oder vielleicht auch der Aufwand viel höher ist, ohne das jetzt abwertend zu sagen? Sondern dass
ja, der Aufwand ist sicher höher, je größer, je mehr man in einem Spiel tun kann und je mehr man Freiheiten hat, desto mehr unvorhergesehene Dinge kommen natürlich zusammen. Und es ist halt wirklich so, dass wir halt einfach im Laufe von, diese Entwicklungszeit ist ja auch schon sehr ungewöhnlich. Ich meine, es sind zwar jetzt mindestens 4 komplett neue Spiele gewesen, weil X4, der Name suggeriert da ein klein bisschen was Falsches, da war ja auch noch X-Rebirth dazwischen und es gab ja in der X3-Reihe auch noch mehrere, die dazu kamen. Aber es sind halt teilweise dann schon auch Erweiterungen gewesen, also aber wie auch immer man zählt, wir haben tatsächlich mehrmals auch wirklich neu angefangen. Speziell mit X4 haben wir wirklich von Grund auf neu angefangen und alles auch nochmal redesigned. Aber das Konzept, die Idee ist halt immer die gleiche. Trotzdem ist es halt ein enormer Zeitraum, wenn man da 20 Jahre an einer Serie arbeitet. Dann hat man natürlich mehr Muße und mehr Zeit, dann auch Dinge auszuprobieren und festzustellen, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert, wo man eben seine Stärken und seine Schwächen hat. Das ist alles ein Luxus, den man jetzt normalerweise bei einer Videospielentwicklung, traditionellen Videospielentwicklung nicht hat. Da muss man sich natürlich sehr viel häufiger auch an dem orientieren, was da ist, was man halt an Konkurrenzspielen oder an ähnlichen Spielen jetzt im Markt findet und sich dann überlegen, wo unterscheide ich mich? Und was sind jetzt die neuen Ideen, auf die ich mich konzentriere? Und man sollte dann meistens auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Neues auf einmal macht. Also da können wir auch ein Lied von singen, wenn man auch selbst in unserer linearen Entwicklung mit X-Rebirth im Speziellen, da hatten wir also auch zwischendurch eine Phase, wo wir sehr, sehr viel versucht haben, neu zu machen und zu verbessern und zu viel auf einmal umgeworfen haben und damit dann auch Probleme hatten. Aber ja, natürlich, ein Sandbox-Spiel ist tendenziell aufwendiger zu entwickeln und vor allen Dingen testintensiv. Das ist bei uns noch eine Nummer schwieriger durch den Handelsaspekt. Das Besondere daran ist, dass das, wir nennen das Bottom-up ist, das passt mir auch ein bisschen auch zu dem Thema, was wir gerade gesagt haben, diese Entwicklung. Bottom-up heißt, dass das im Grunde wirklich das Ergebnis nicht vorprogrammiert ist, sondern sich ergibt aus der Summe der Einzelteile, also eine Simulation wirklich im wahrsten Sinne, dass das in dem Fall zum Beispiel Händler Waren kaufen und verkaufen, Fabriken Waren herstellen, viele Agenten in diesem Universum umherfliegen und Dinge tun, vorgegebener Programmierung folgen, aber nicht auf das Ziel hin, dem Spieler eine optimale Erfahrung zu präsentieren. Also wir haben in diesem Handel nicht vorgegeben, welche Preise zum Beispiel dem Spieler begegnen, welche Gewinnspannen man bekommt, sondern es ist wirklich eine Simulation. Da sind ganz viele Agenten unterwegs und führen ihre Aktionen aus. Und das fängt eben bei diesem Handel an, bei der Produktion der Waren und darauf basiert dann alles andere, also auch bis hin zum Kampf. Die Schiffe müssen gebaut werden aus den Waren, die in diesem Spiel erzeugt werden und aus den Erzen, die in Asteroidenfeldern abgebaut werden von diesen Agenten sozusagen. Und dabei kann natürlich ein sehr kleiner Fehler irgendwo am Anfang der Kette dazu führen, dass am Schluss das ganze Spiel nicht mehr funktioniert. Also dass das alles zusammenbricht, wenn man so will. Der entgegengesetzte Ansatz, also diese Top-Down-Entwicklung, wo ich am Anfang immer die Spielererfahrung habe und sage, das ist, so soll es sein. Ich habe hier einen Prototypen, das ist das, was ich getestet habe. So macht das Spiel Spaß. Und jetzt entwickle ich alles von da aus ausgehend. Ist natürlich, wie gesagt, der Regelfall und für die allermeisten Spieler auch der bessere Ansatz, weil ich dann halt einfach eine bessere Kontrolle habe und weniger testen muss auch einfach. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sehr oft immer wieder unser Universum testlaufen lassen, wirklich dann zeitbeschleunigt über mehrere Wochen und dann einfach sehen, wie sich das Universum entwickelt. Und das ist jedes Mal anders, wie du eben schon gesagt hast. Wenn das Spiel startet, kann sich das auch immer in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Der Spieler kann auch einen großen Einfluss haben, am Anfang weniger, später dann immer mehr. Und ja, das ist alles auch ein bisschen unvorhersehbar.
Vor allem jetzt bei X4, das ist natürlich immer, gab es natürlich am Anfang die Kritik, dass viele Bugs drin gewesen wären. Jetzt im Nachhinein hat sich aber vor allem auf Steam, wenn man das beobachtet, die Bewertung quasi innerhalb der letzten Monate ziemlich nach oben geschraubt. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man das Spiel jetzt rausbringt und die ersten Spieler kommen und sagen, es gibt den und den Bug, setzt man sich dann einmal an den großen Roundtable und fängt dann an, nochmal alles zu überarbeiten oder versucht man dann, jeweils immer auf der Kritik nochmal drauf zu arbeiten? Also ich meine, bei Ihnen hat es ja funktioniert, bei dir hat es funktioniert. Das Spiel ist ja, mittlerweile kommt das ja ganz gut an. Und vor allem jetzt warten wir schon auf den zweiten DLC. Aber wie kann ich mir das vorstellen bei solchen Problemen dann?
Ja, also das ist halt eigentlich ein ununterbrochener Prozess. Die Frage ist eigentlich eher, wann entscheidet man, ist das Spiel reif für einen Release? Und das ist halt, X4 im Besonderen ist jetzt eigentlich noch ein bisschen spezieller, weil eigentlich die komplette Neuerfindung der Engine und des Kerns des Spiels hat bei uns eigentlich mit X-Rebirth begonnen. Also wir haben uns nach der X3-Reihe, das war für uns so ein bisschen die Krönung X3 und das waren noch mehrere Spiele, da gab es Terran Conflict und Albion Prelude. Das war für uns so ein bisschen die Krönung der alten X-Serie. Damit haben wir auch diese Technologie-Plattform ans Ende geführt damals, obwohl wir da auch immer noch mal wieder weiter dran machen. Also wir erweitern das auch immer noch mal mit ein paar kleinen Updates, aber da ist jetzt keine große Entwicklung mehr drin gewesen zu der Zeit. Also da rede ich jetzt von 2005 bis 2008. Also in den Jahren ist dort X2008 ist es so, weil ich weiß, jetzt das letzte X3-Spiel erschienen, Albion Prelude. Aber wir haben schon vorher, auch 2007, 2006, angefangen, halt ein komplett neues Spiel zu entwickeln. Und das war für uns intern am Anfang DirectX 4. Und einfach, da waren sehr viele neue Innovationen drin. Wir wollten sehr viele grundlegende Probleme der Weltraumspiele lösen, wo ich immer fest der Überzeugung war, dass man da einiges besser machen muss, um mit Weltraumspielen generell mehr Spaß zu haben. Zum Beispiel, so, um da jetzt mal eines wirklich konkret zu nennen, habe ich immer das ein bisschen so empfunden, dass Shooter erfolgreicher geworden sind im Laufe der Zeit, in der wir jetzt an Weltraumspielen arbeiten, also wirklich ein sehr langer Zeitraum, 90er Jahre, erfolgreicher geworden sind, weil man sich mit einer interessanteren Umgebung auseinandersetzt. Nicht? In der Anfangszeit gab es sehr oft Shooter-Spiele im Weltall. Also jetzt nicht so das, was wir machen, wo jetzt eben auch noch all diese anderen Elemente draufkommen, Handel und Aufbau und sowas, sondern jetzt nur wirklich reine Action-Spiele im Weltall. Die waren in den 90ern und im frühen 90ern sehr populär und sind dann wirklich ein bisschen verdrängt worden von den traditionellen First-Person-Shootern, weil das ja im Grunde die gleiche Zielgruppe von Spielern spielt, nur eben in dem einen Fall laufe ich eben durch Level mit einer Figur und einer Waffe in der Hand und in dem anderen Fall fliege ich ein Raumschiff und wir haben uns halt überlegt, wo sind da so die Unterschiede, warum hat sich das so entwickelt, und wenn darüber nachdenkt, dann ist es relativ offensichtlich, dass man halt in den First-Person-Shootern einfach sich mehr mit dem Level auseinandersetzt. Ich habe einfach eine höhere Interaktionsrate, ich verstecke mich hinter einer Wand, ich gehe durch eine Tür, da ist es hell und dunkel, ich kann Schatten nutzen, ich kann die Geometrie des Levels hat einen wesentlich größeren Einfluss auf den Kampf und auf Strategien, Taktiken, als in einem Weltraumspiel, wo ich überwiegend Leere vor mir habe. Und dementsprechend der Kampf selber sich dann nur auf das reine, auf ein sehr viel langsameres Steuern eines Raumschiffs bezieht. Und
wie ist es dir gelungen, zusammen mit deinem Team dieses große Universum mit Leben zu füllen? Also
ja, Moment, nur um das gerade noch zu Ende zu bringen. Ja. Das ist klar, das kommt natürlich dazu, das große Universum füllen, das ist natürlich, wie gesagt, vielschichtig. Das kommt ja immer auf den Spielertyp an, den man da zufriedenstellen will. Da gehört eben natürlich sehr viel dazu, das ist die Background-Fiction, das sind die verschiedenen Völker, die irgendwie miteinander politische Beziehungen haben, manche mögen sich, manche nicht, das sind Hintergrundgeschichten, es gibt inzwischen Bücher, die darüber geschrieben wurden und dann hat man Missionen, Aufträge, die man darin machen kann und eben Handel, Aufbau, all diese vielen Fähigkeiten, aber wie gesagt, am Anfang dieser Entwicklung, was ich gerade erzählen wollte, dieser Kern der Aktion, das, was ich mache, dass das wirklich wieder mehr Spaß macht, da waren dann einige neue, wirklich grundlegende Mechaniken, also wie steuere ich zum Beispiel ein kleines Schiff in der Nähe eines großen Capital Ships, also wir nennen das immer einen Use Case, einfach nur diesen einen Fall, wenn ich mit einem Schiff, einem kleinen Schiff oder einer Gruppe kleiner Schiffe ein großes Großkampfschiff angreife. Da war eben zum Beispiel das Problem, dass man da eben meistens relativ langsam nur immer anfliegen kann. Das Großkampfschiff darf keine plötzlichen Bewegungen machen, darf sich eigentlich am besten gar nicht drehen, ansonsten rammt es die kleinen Schiffe weg. Man fliegt immer nur in geraden Kurven auf das große Schiff an. Das hat viele, viele Grundprobleme, die man so eben, die einfach meiner Einschätzung nach immer dazu führen, dass solche Weltraumshooter immer ein bisschen schwächer sind als eben First-Person-Shooter. Und da haben wir eben Lösungen für gesucht. Und da war zum Beispiel eine, dass eben diese großen Schiffe dann so eine Art Einflusssphäre haben, in der sie physikalisch dann die kleinen Schiffe mit sich ziehen. Das ist jetzt nur ein kleines, winziges Element aus vielen. Wir haben sehr viele Dinge da geändert, um das Spiel zu verbessern. Das Problem war, dass wir eben zu viel geändert haben. Wir haben auch gleichzeitig die technische Plattform geändert, mit Multicore, Multithreading-Technik, das Spiel schneller zu machen, um mehr aus dem Rechner rauszuholen, die neue Grafik-Engine, alles wurde gleichzeitig geändert, das Gameplay. Und das hat dann dazu geführt, dass das Spiel, was dann da als erstes da mit dieser neuen Engine rauskam, X-Rebirth, nicht nur viele Bugs hatte, das ist eine Sache, das war auch ein Problem, aber darüber hinaus halt auch zu experimentell war für die Leute, die halt unsere Fans sind, für die X-Spieler, die kannten halt X3 und X-Rebirth war halt ganz anders und das musste zuerst vor allen Dingen einige Feature aufgeben im Verhältnis zu den alten X3-Spielen, als es erschien, weil wir einfach trotz 7 Jahre Entwicklungszeit trotzdem nicht alles reinbringen konnten, was die Leute schon aus X3 kannten. Also das war eigentlich noch wesentlich härter, als du das jetzt gerade geschildert hast mit X4. als es erschienen ist, was da also die negative Kritik anging. Aber es ist halt immer die Frage, wenn du dann an so einem Spiel arbeitest, und das war ja eben deine Frage, wenn ich das rausbringe, wann kann ich das überhaupt rausbringen? Weil du arbeitest einfach immer weiter. Du weißt immer, du kannst mehr machen. Du weißt nicht jetzt Bugs beheben. Das ist die einfache Sache. Da ist es sehr oft klar, okay, hier ist irgendwo ein Fehler. Und da geht es nur darum, den Fehler zu identifizieren. Das ist halt oft schwer in so einem derartig komplexen und großen Spiel, dass wir selber uns der Fehler natürlich teilweise nicht bewusst sind, bis zu dem Moment, wo dann plötzlich Zehntausende Leute dein Spiel spielen und die Fehler dann schneller gefunden werden, als du das selber auch mit ein paar hundert Testern dann machen kannst. Zumal das Spiel eben sehr vielseitig ist und Leute eben sehr unterschiedlich spielen und jeder Tester eben auch wieder ein bisschen anders ist. Aber es sind ja eben oft auch ganz normal einfach Feature, die man immer weiterentwickeln kann, wo man einfach immer wieder was Neues obendrauf setzen kann. Und man muss eben immer im Grunde wie so ein Dirigent ständig entscheiden, wo sind die wichtigsten Prioritäten? Wo muss ich, was ist jetzt wichtiger vor dem Release, nach dem Release, für einen Patch? Wo setzen wir unseren Schwerpunkt? Welche Elemente sind es, die jetzt für diesen Release am wichtigsten vorangebracht werden müssen? Und man muss manchmal dann eben auch leider Opfer bringen und andere Sachen fallen dann hinten über, weil das Spiel ist einfach zu groß und wir könnten da auch mit einem 10-mal größeren Team und mehr Leuten, würde sich dieses Grundproblem eigentlich nicht ändern. Das ist.
Was hältst du denn von der Kritik der Spielerschaft, jetzt nicht speziell an der X-Reihe, sondern insgesamt an der Game-Industrie, dass heutzutage viele Videospiele viel zu unfertig auf den Markt geworfen werden? Das ist natürlich schon das Thema, dass viele Spieler hinterher Fehler schneller finden. Aber es gibt ja nun mal auch eine gewisse Spieleschmiede zum Beispiel, die in letzter Zeit sehr oft mit Bugs aufgefallen ist und wohl auch mit an sich fehlerhafter Spielmechanik. Wie siehst du da die Problematik? Würdest du es als richtig sehen, dass zum Beispiel auch die Publisher viel zu viel Druck auf die Entwicklerstudios ausüben?
Ja, also das kann man nicht pauschal beantworten. Also finanzieller Druck ist natürlich schon, ist eine Tatsache, das gibt es natürlich. Und du musst halt irgendwann auch, wenn du so eine Entwicklerfirma führst, irgendwann muss auch wieder Geld reinkommen. Und egal, ob das jetzt ein Publisher ist, der die Entwicklung vorfinanziert und der dann irgendwie sagt, irgendwann auch entscheiden muss, das ist das Quartal, da passt das Spiel hin, da ist die Konkurrenzsituation passend, also da muss das Spiel erscheinen. Mhm. Egal, ob es dann noch ein paar Bugs hat oder nicht, dann ist das halt gesetzt und man arbeitet darauf hin. Also diese Situation hatten wir in der Vergangenheit des Öfteren. Und das ist jetzt, da ist es ein bisschen zu vereinfacht zu sagen, das ist jetzt der böse Publisher. Ja, klar ist er, aber der Publisher, in dem Fall geht es ja auch um sein Geld. Und das ist, der macht das ja nicht aus bösem Willen, sondern das ist halt einfach die Zwänge, die Finanzierung und eben auch die oft falschen Einschätzungen, die man eben vorher macht. Der Entwickler selber ist es ja oft, der dann halt eigentlich meistens ein, zwei Jahre vorher halt einschätzen muss, wann dann sein Spiel fertig sein wird und sich dabei immer wieder vertut. Also das ist ein absolut immer wiederkehrendes Problem in der Spielebranche, dass das halt einfach eine Komplexität angenommen hat, die dazu führt, dass man das nicht einschätzen kann, wann ein Spiel wirklich fertig ist. Und das ist schon bei sehr einfachen Spielen so. Und ganz zu schweigen von etwas derartig Komplexem wie unserer Serie, wo das irgendwie noch viel schwieriger einzuschätzen ist. Wo wir dann vielleicht den Vorteil haben, dass wir dann eben, was ich eben geschildert habe, so ein bisschen Prioritäten setzen können, weil es eben so viele Feature gibt, da kann man sagen, okay, dann kann man mal eine Ecke vielleicht ein bisschen hinten anstellen, zum Beispiel bei X4, beim ursprünglichen Erscheinen war von vornherein klar, dass wir uns mehr auf den Sandbox-Teil konzentrieren. Und das, als X4 rauskam, haben wir ein bisschen den Plot zurückgenommen. Also da gab es relativ wenig lineare Story, relativ wenig Plot. Das haben wir aber auch so kommuniziert und gesagt, das ist jetzt zuerst mal die Basis, deswegen auch Foundation. Das war jetzt zwar mehr sinnig der Name, da gab es also noch mehrere Bedeutungen, aber es ist eben tatsächlich auch eine technologische und spielerische Plattform, auf der wir dann aufbauen. Und dann kam eben jetzt mit den Erweiterungen dann erst die Story hinzu, wenn man so will. Und jetzt erst gerade die zweite Erweiterung, an der wir gerade arbeiten, das wird also wirklich einen Riesensatz wieder nach vorne bringen, was eben Geschichte in diesem Universum angeht. Aber man macht damit natürlich immer für eine Gruppe von Spielern das Spiel interessanter oder weniger interessant, weil jeder in unserem Spiel gibt es wirklich sehr unterschiedliche Spielertypen und sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen. Und viele lieben mehr den Sandbox-Aspekt und brauchen gar nicht so sehr die Story, aber viele andere eben doch. Und ja, man kann eben nicht immer alle gleichzeitig zufriedenstellen. Und Dieser finanzielle Druck ist eine Tatsache. Wir haben andere Wege, damit umzugehen. Das ist unser Weg. Aber klar, kein Entwickler wirft gerne ein Spiel auf den Markt, das unfertig ist. Das ist immer, ja, das ist ja auch altbekannt, dass eigentlich fast alle Studios dann oft kurz vorm Release diese extrem langen Arbeitszeiten haben, um eben solche Dinge zu beheben. Also da den Entwicklern Vorwürfe zu machen, ist ein bisschen zu kurz gegriffen.
Genau, das wollte ich nämlich gerade auch nochmal erfragen. Die berühmte Crunch-Phase, wie man immer sagt, mit Schocknachrichten aus Videospielstudios. Was ist da genau dran? Ist es wirklich der Fall, dass die ganzen Entwickler dann 10, 12 Stunden, 6 Tage die Woche im Studio sitzen? Oder ist es auch alles ein bisschen aufgebauscht?
Nö, also das kommt vor, das ist nicht selten. Und wir hatten das in der Vergangenheit schlimmer als heute, weil wir jetzt in einer sehr luxuriösen Situation sind. Also wir sind glücklicherweise inzwischen halt jetzt wirklich ganz unabhängig. Wir haben keinen Publisher mehr, der uns irgendetwas vorgibt. Wir können wirklich selbst entscheiden, wann unsere Titel erscheinen, wann wir ein Update rausbringen oder eine neue Erweiterung oder auch das neue Hauptspiel, und sind in diesen ganzen Planungen wirklich total unabhängig inzwischen. Und das und haben auch das Glück, dass die X4-Serie wirklich gut eingeschlagen ist. Also das ist super angekommen, und so dass wir auch finanziell ein bisschen Luft haben und nicht das Spiel unbedingt zu einem Datum rausbringen müssen, wo wir selber nicht damit zufrieden sind. Das ist ein riesiger Luxus, und dann ergibt sich daraus auch, dass man dann vielleicht nicht so eine fürchterliche Crunch-Phase machen muss. Aber in der Vergangenheit hat es die sehr, sehr oft gegeben, ja. Und das ist genau so, wie man das eben kennt. Aber alle arbeiten auch am Wochenende durch. Und das tut auch der Qualität dann oft nicht gut. Und auch der Motivation im Team irgendwann. Es ist zwar dann für eine kurze Phase kann es befreiend sein, und es ist auch mal schön, aber nicht, wenn das sich über Monate zieht und alle gestresst sind. Und das geht dann auch nach hinten los.
Weil du vorher angesprochen hattest, dass man jetzt vor allem bei X4 auch einige Features, die vorher in X3 vorkamen, entfernt hat. Siehst du da die DLCs auch als Möglichkeit, diese Features ohne Zeitdruck dann wieder ordentlich einzufügen? Ich meine, das ist ja eigentlich die Grundlage eines DLCs, oder? Und sich vor allem dafür entlohnen zu lassen, dann auch wirklich mal das Spiel jedes Mal mit großen Schritten weiterzuführen und so auch das Studium leben zu halten.
Also es ist so, dass wir mit den X-Spielen generell eigentlich immer das so gehalten haben, dass die wirklichen Gameplay-Feature, die wir hinzufügen, in den kostenlosen Updates drin gesteckt haben und die kostenpflichtigen Erweiterungen immer den Content nur dazu gebracht haben. Also so halten wir das auch jetzt. Deswegen erscheint auch immer zusammen mit einem neuen DLC auch immer ein großer, also vor dem Komma, ein Update vor dem Komma. Also das ist jetzt bei uns im Moment aktuell 4.0. Und wir hatten also 3.0 mit dem Erscheinen. Also wir arbeiten da immer an sehr großen Paketen von Features. Und die gibt es eben kostenlos, und da steckt eben eigentlich auch ein sehr, sehr großer Teil unserer Arbeit drin. Und was dann im DLC ist, ist es halt eine neue Geschichte und vor allen Dingen eben auch eine Erweiterung des Universums. Also in unserem Fall neue Raumschiffe, neue Raumstationen und eben sehr viele neue Sektoren, die das Universum vergrößern. Das ist der Teil, für den du bezahlst, und gleichzeitig erhältst du aber sehr viele neue Gameplay-Möglichkeiten, die alle haben. Weil das passt auch zu der Struktur des Universums. Wir wollen ja nicht, dass man jetzt nur in einem bestimmten Bereich des Universums irgendeiner Tätigkeit nachgehen kann, sondern jede Tätigkeit, die jetzt neu hinzukommt, funktioniert überall. Dementsprechend ist es auch anderen schon daher vorgegeben, dass es keinen Sinn machen würde für Gameplay-Feature. Wie jetzt im aktuellen Fall Terraforming, das ist jetzt etwas, eine neue Tätigkeit, die jetzt mit dem aktuellen Update dann erscheinen wird, die ist dann eben auch für alle verfügbar.
Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber man muss ja auch sagen, dass mir bei Ihnen aufgefallen ist, oder bei Ihnen, beim ganzen Team, und jetzt speziell bei dir, dass ihr auch wirklich viel, viel Fanservice betreibt. Also ich meine zum Beispiel, dass ja auch einige Tutorial-Videos gibt, dass ihr euch auch mit der Community dahinter beschäftigt und dass ihr euch auch wirklich in Diskussionen eurer Fangemeinschaft quasi ein wenig einmischt. Würdest du sagen, das macht man auch aus vollem Herzen, oder steckt da natürlich auch immer eine Strategie dahinter, um sein Universum so auch weiterzuentwickeln, konsequent?
Nein, also natürlich macht das auch Spaß, also ohne Frage. Das ist das, weswegen wir da immer noch dabei sind. Also ehrlich gesagt, es ist ja so, dass man als Entwickler, wir kriegen oft die Frage gestellt, wieso arbeitet ihr so lange an derselben Serie? Und diese Community, der Community-Aspekt, dass man da wirklich Fans hat, die das Spiel lieben und mit denen man auch wirklich kommuniziert ständig in allen möglichen Formen, in unserem Forum, das wir selber betreiben, auf den diversen Social Media. Inzwischen Reddit ist groß oder auf Steam selber, aber eben auch per E-Mail, im Support. Wir sind ja ständig im Kontakt mit Leuten und sehen, wie extrem diese Leute auch das Spiel spielen. Wir kriegen Safe Games geschickt, wo Leute halt tausende Stunden in dem Spiel verbracht haben und Dinge da drin entdeckt haben, von denen wir selber gar nicht wussten, dass es sie gab. Wie gesagt, das ist wieder das, was ich eben angesprochen habe. Das Spiel entwickelt sich halt immer anders. Es ist eben dieser Simulationsaspekt. Das macht einen Riesenspaß. Das ist toll. Und dieses positive Feedback zu kriegen, ist der Grund, weswegen wir das immer weiterentwickeln in diese Richtung. Dass das dann auch zusätzlich jetzt wirtschaftlich wichtig wird, weil eben gerade wenn man komplett Indie ist, komplett unabhängig ist, so wie wir das jetzt sind, dann ist es natürlich auch kommerziell nötig, dass man die Community unterstützt und supportet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer während unserer normalen Arbeit ständig mich sehr intensiv in der Community einbringe. Man will da auch mal hin und wieder Pausen haben, wenn man sich wirklich auf die Entwicklung konzentriert, weil man kann nicht ständig kommunizieren und nicht alles immer testen auch oder anfragen, würde euch dies gefallen, würde euch das gefallen. Ich versuche da so eine Mischung, einen Mittelweg zu finden, dass man halt immer um den Release rum, wenn wir eben viel kommunizieren, dann gehe ich auch mehr in die Foren und höre mir dann direkt das Feedback an und ziehe dann meine Schlüsse, diskutiere das intern und wir müssen dann aber letztlich immer intern entscheiden, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Man kann also nicht jedes Feedback, was von außen reinkommt, wirklich ungefiltert dann auch wirklich in die Entwicklung reinnehmen, sonst würde am Schluss ein Monster von einem Spiel entstehen. Aber es sind viele gute und interessante Meinungen da und das macht einen großen Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, ich spreche ja jetzt nur für mich und das ist ein großes Team. Wir haben auch Leute, die ständig streamen oder auf andere Weise mit der Community interagieren. Jeder macht das ein bisschen anders.
Wie sieht denn das Thema Vertrieb aus? Speziell jetzt in den letzten 2 Jahren hat ja Steam, der ehemalige Platzhirsch der PC-Gamer sozusagen, einen neuen Konkurrenten bekommen, den Epic Game Store, der sich ja vor allem dadurch auszeichnet, dass Entwickler wohl deutlich mehr von ihrem Gewinn oder ihren Verkaufserlösen behalten dürfen. Wie sehen denn die Vertriebswege jetzt bei X aus? Also wenn ich das mal von mir sagen kann, ich habe zum Beispiel bei Steam gekauft. Welche Vorteile bietet Steam? Welche Nachteile bietet Steam? Und hat man vielleicht sogar schon mal das Angebot bekommen, auf den Epic Game Store zu wechseln? Exklusiv.
Ja. Ja, gehen exklusiv. Nee, also exklusiv geht ja nur, wenn wir jetzt einen neuen Titel rausbringen. Den Epic Games Store gibt es noch nicht lange genug dafür. Also als X4 rauskam, gab es ihn noch nicht. Das ist gerade so die Zeit gewesen, als sie den neu gestartet haben. Aber nein, also wir haben mit Epic gesprochen, ja, und ich wäre auch durchaus interessiert daran, unseren Titel da auch drauf zu platzieren. Es gab da auch schon mal Verhandlungen. Die andere Besonderheit, die ja beim Epic Games Store eigentlich fast noch auffälliger ist für den Endkunden als die Tatsache, dass sie den Entwicklern etwas größere Beteiligungen zahlen, ist ja auch die Tatsache, dass sie sehr oft Spiele verschenken. Mhm. Und das ist immer auch ein Aspekt. Also die suchen immer nach Möglichkeiten, wie sie halt Leute zum ersten Mal zu ihrem Store bekommen. Das ist sicher verständlich, wenn man mit dem großen Platzhirsch Steam konkurriert. Muss man aber, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe, warum Epic das macht und es ist auch okay in manchen Fällen, aber es hat halt, man muss sich die Frage stellen, ob wirklich alle Leute, die jetzt einen Account im Epic Store haben, auch wirklich Geld ausgeben würden für Spiele. Bei Steam ist es eine etablierte Plattform. Da sind zig Millionen von Spielern inzwischen, die regelmäßig Geld ausgeben und die bereit sind, Premium-Spiele auch nach wie vor zu kaufen. Es gibt sehr viel Free-to-Play-Titel heutzutage. Das ist ein Riesenmarkt auch. Und sehr viele andere Geschäftsmodelle, wie man sein Spiel verkauft. Aber wir sind nach wie vor primär ein Premium-Spiel, das halt einen relativ hohen Preis beim Kauf hat. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert, macht man sich auch ein bisschen kaputt, wenn man halt ständig alles verschenkt und, mhm. und wenn 90% der Konkurrenz Free-to-Play-Spiele sind. Wie gesagt, ich will das nicht kritisieren jetzt am Epic Store im Speziellen. Im Gegenteil, wir wären selber gerne auch dort mit unserem Titel in derselben Form und nicht exklusiv. Mhm. Dann wären wir da absolut dafür. Denn Konkurrenz ist gut und natürlich muss man auf der Haben-Seite für Epic auf jeden Fall sagen, dass es natürlich toll ist, wenn sie einen geringeren Prozentsatz nehmen und damit dann dem Entwickler wieder mehr Luft lassen, mehr Geld lassen. Aber man muss auch sehen, dass Steam für ihre Beteiligung eine Menge machen. Also gerade bei den kleinen Indies. Wir sind so ein bisschen dazwischen, ja. Wir sitzen so zwischen den Stühlen. Wir sind noch nicht ganz so groß, dass wir jetzt diese Major sind. Also wir sind hier nicht diese Super-Multimillionen-Titel. Aber wir sind auch nicht der kleine Indie-Entwickler, der jetzt mit 2-3 Leuten ein Spiel macht, was die Masse der Entwickler auf Steam ausmacht. Aber gerade für die tut Steam sehr viel. Da wird sich oft drüber beschwert, wie schwierig es ist, Sichtbarkeit zu bekommen und wie schwierig es ist, für den kleinen, innovativen, neuen Titel gesehen zu werden. Aber Valve entwickelt da sehr viel und probiert sehr viel aus und versucht, solchen Entwicklern zu helfen. Und das kostet auch Geld. Da sind viele Dinge, die entwickelt werden müssen und die da betrieben werden müssen, die halt auch wirklich Aufwand sind. Trotzdem fände ich es toll, wenn sie ihre Prozentsätze etwas weiter erhöhen würden. Ja,
verständlich. Also. Wie sieht's denn, wie empfindest du denn dieses neu aufkeimende oder mittlerweile vielleicht schon eher ein bisschen etabliertere Crowdfunding? Jetzt als Beispiel, was ja sehr groß in der Kritik steht gerade, ist Space Citizen von Chris Roberts. Also, ich möchte jetzt natürlich dich jetzt auch nicht in irgendeine unangenehme Lage bringen, aber wie siehst du da so einen Entwicklungsfortschritt? Das Spiel wird jetzt seit Jahren entwickelt, es gibt keinen großen Fortschritt und hat Millionen verschlungen und hat noch kein Ergebnis vorzuweisen, kein großes. Was sagst du dazu, zu solchen Entwicklungsgeschichten?
Ja, wie du schon sagst, das ist natürlich jetzt schwierig für mich, das zu kommentieren, weil das ist ja die direkte Konkurrenz. Das ist jetzt wirklich genau unser Genre. Deswegen, aber ich verstehe, dass das eine gigantische Vision ist. Also im Grunde ist es halt auch das Universum, in dem man alles machen kann und genauso ein Weltraumspiel und mit dem Zusatz eben, das alles noch online mit beliebig vielen Leuten in einem Massive Multiplayer-Universum zu tun. Wir gehen da ja ein klein bisschen anderen Weg. Wir bauen jetzt den Multiplayer-Teil im Grunde im Nachhinein auf unser Spiel drauf, wobei bei Star Citizen ist es von Anfang an die die Kernidee. Und ich kann die deswegen natürlich nicht kritisieren, weil ja, wir haben selber gesehen, wie lange man daran arbeitet. Wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren daran. Und wenn Chris Roberts sich da vielleicht auch verschätzt hat, was die Entwicklungszeit angeht, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Dass sie dasselbe mit einem größeren Team machen, verändert die Situation eigentlich kaum, weil selbst wenn wir, habe ich ja eben schon mal kurz gesagt, selbst wenn wir 10-mal mehr Leute hätten, würde das einige Grundprobleme nicht ändern. Man kann einige Dinge auch gar nicht skalieren. Das Skalieren, das funktioniert ganz gut bei Grafikassets. Ja, man könnte natürlich mehr Raumschiffe, quantitativ mehr Raumschiffe entwickeln in der Zeit, wenn man einfach mehr Artists hätte. Aber das ist eigentlich eine der wenigen Dinge nur, die man skalieren kann. Man kann die Engine-Entwicklung, die Physics-Entwicklung, die ganzen Gameplay-Mechaniken, das sind meistens immer nur wenige einzelne Leute, die daran arbeiten. Das kann man nicht einfach hochskalieren und dann sagen, ja, jetzt arbeiten hier 100 Leute und 100 Leute machen unsere Grafik-Engine. Dann kommt dabei nichts Gutes raus. Ja, all diese Probleme sind nachvollziehbar. Und Crowdfunding an sich ist eine super Sache. Ich nicht nur für Videospiele, ich selber habe in der Frühphase von Kickstarter einige Hardware-Projekte auch unterstützt und bin nicht auf die Nase gefallen, wie es einem auch passiert ist. Das Risiko ist immer da, klar, man kann da auch betrogen werden, aber wenn man so ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lässt und sich nicht verführen lässt von Konzepten oder Ideen, die total unrealistisch sind, so ein bisschen mal darüber nachdenken, kann das wirklich sein, dieses Produkt? Dann sind da auch wirklich tolle, kleine Firmen, die einfach eine gute Idee haben und nicht das Kapital und die auf diese Weise jetzt direkt das Geld vom Endkunden bekommen, statt da jetzt irgendwie dritte Firmen noch mit ins Boot holen zu müssen, die dann am Schluss nur partizipieren und vielleicht das Endprodukt unnötig teuer machen. Also das Konzept ist super. Ob das jetzt bei Star Citizen in die richtige Richtung gegangen ist, im Nachhinein muss man einfach abwarten. Es sind viele Fans da und es gibt ja auch immer noch Fortschritte, soweit ich das höre. Habe ich da immer noch Hoffnung, dass das zu einer guten Sache wird. Und es tut dem Markt insgesamt auf jeden Fall gut. Ich sehe das also nicht als negative Konkurrenz für uns, sondern im Gegenteil, immer wenn Star Citizen Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das auch gut für die anderen Weltraumspiele, dann ist das auch gut für uns, weil insgesamt profitieren wir da nur davon.
Ja, in dem Genre könnte ich jetzt auch eigentlich nur die drei Titel des Star Citizen, die X-Reihe und Elite Dangerous nennen, ne? Apropos Elite, da brennt mir noch eine Frage tatsächlich auf der Seele. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man ja natürlich auch modular Gameplay-Mechaniken erweitern kann. Jetzt frage ich mich aber, wie schwer stellst du es dir quasi vor, dass die jetzt von auch einer klassischen Weltraumsimulation auf Shooter-Elemente gehen? Ich meine, sie bauen jetzt de facto in ihren Titel, der ganz anders ausgelegt ist, noch ganz andere Elemente rein. Siehst du da Potenzial oder ist sowas oft auch mit Schwierigkeiten verbunden dann? Vor allem, wenn ihr jetzt sowas einführen wolltet.
Ja, mit Schwierigkeiten ist das natürlich verbunden, aber das ist trotzdem eine Möglichkeit. Auch etwas, was wir auch schon öfter diskutiert haben. Also wir haben ja jetzt auch, das ist ja eine der Erweiterungen oder der großen Schritte zwischen X3 und X4 gewesen, dass wir eben das freie Umherlaufen der Figuren ermöglicht haben. Mhm. Also das ist eigentlich einer der wichtigsten technischen Schritte für uns gewesen, der auch sehr viel Aufwand gemacht hat, weil es einfach sehr teuer ist, Charakter zu rendern, die ganzen Umgebungen zu machen. Die Grafikentwicklung jedes einzelnen Raumschiffs wird um ein Vielfaches aufwendiger, wenn man halt wirklich die gesamten Innenräume begehbar machen muss und die Übergänge. Also in X4 steige ich halt wirklich in mein Raumschiff ein, indem ich eine Leiter hochklettere oder durch eine Schleuse genau ins Innere reingehe und ich muss all diese Räume zeigen. In X3 war das halt einfach nur die Cockpit-Ansicht und das war's. Ich bin da im Grunde immer rein teleportiert und dann macht das die Entwicklung der Assets einfach viel einfacher und das Gleiche gilt natürlich dann umso mehr noch auch für Raumstationen, Plattformen, auf denen man rumrennen kann. Viele Raumschiffe stehen da und sind gleichzeitig geparkt. Ja, all solche Sachen werden um ein Vielfaches aufwendiger. Also es ist Elite hat das, ja, jedes Spiel sucht sich da im Grunde seine eigenen Schwerpunkte. Und die Idee, jetzt da halt auch noch in die Richtung Shooter zu gehen, ist nicht neu, haben wir auch schon drüber nachgedacht. Mhm. Ist aber natürlich, die Frage ist ja nicht, geht das? Ja, klar geht das. Die Frage ist, was bringt es dem Spiel? Und das hängt davon ab, wie viel Liebe zum Detail man dann da reinbringt, wie sehr es eben dann in die anderen Bereiche der Wirtschaft in dem Fall dann reinpasst. Also es ist einfach, in Anführungsstrichen, da jetzt eine lineare Geschichte reinzubauen und zu sagen, okay, hier gibt es halt diese eine besondere Station, auf der kannst du landen und dann da drin im Grunde ein Spiel im Spiel spielen. Das ist jetzt irgendeine Story und die läuft dann ab. Aber das ist ja nicht das, was du in einem Sandbox-Universum willst. In einem Sandbox-Universum, in dem du auch noch handelst. Und Elite, genauso wie wir, sind ja primär erstmal das. Ja, da drin gibt es auch Geschichten. Und in so eine Geschichte dann ein Shooter-Element reinzubringen, das funktioniert ganz sicher und ohne Frage. Also zum Beispiel auch für generische Missionen, was wir in unserem Spiel haben. Also die Missionen, die man überall annehmen kann, dass man da dann irgendwie, statt jetzt ihnen einfach nur bei einer Kill-Mission eben jetzt nur die Möglichkeit zu haben, dass man Raumschiffe abschießt, dann eben auch die Möglichkeit zu haben, geh in diese Station, suche jemanden und jage ihn und töte ihn. Aber die größere Herausforderung ist so ein generelles Gameplay in das normale Universum zu integrieren, generisch, also in die Aktionen, die man da standardmäßig tun kann und nicht einfach nur in einer Story. Das ist eine große Herausforderung. Das weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert.
Nee, da bin ich auch sehr gespannt auf Anfang 2021. Und noch eine kleine Frage jetzt zum Ende hin. Das brennt mir auch nochmal ganz sehr auf der Seele. Was spielst du denn privat? Spielt man als Entwickler auch seine eigenen Spiele oder hat man da auch mal andere Präferenzen?
Oh ja, also natürlich spiele ich unser eigenes Spiel sehr stark, sogar sehr viel. Ich habe jetzt sogar den Luxus, dass ich tatsächlich nicht immer die ganze Zeit unser eigenes Spiel spiele, sondern immer so nach einer Phase der Entwicklung, wo ich dann mehr oder weniger nur in den Meetings immer mit die Dinge voranbringe, dann das fertige Ergebnis dann schon testen kann. Und Jetzt gerade bin ich in so einer Testphase zum Beispiel für eben die nächste Erweiterung und teste jetzt eben fast aus der Sicht eines Kunden schon die fast fertige Erweiterung und genieße das wirklich sehr. Also dadurch, dass ich es eben nicht jeden Tag spielen muss, sondern eben immer mal so in Phasen alle paar Monate, und dann aber sehr intensiv, genieße ich das wirklich sehr. Und dann macht mir das Spiel eben auch sehr großen Spaß. Das nicht zu verlieren, ist auch wichtig, weil wenn du dein Spiel jeden Tag nur spielst und es ist immer nur die Arbeit, dann verliert es natürlich irgendwann seinen Reiz. Aber ich spiele unser Spiel nach wie vor sehr gerne. Aber natürlich ist es nicht das Einzige. Ich glaube, die Dinge, die ich ansonsten spiele, sind meistens kleine Multiplayer-Titel, zum Beispiel mit der Familie, meine Kinder. Ich genieße es sehr, auf Steam irgendwelche kleinen Plattformer, kleine Spielchen, die ich mit der Familie spielen kann. Solche Sachen mag ich sehr, aber ich habe eine riesige Steam-Bibliothek. Da sind sehr unterschiedliche Sachen drin.
Kenne ich. Vielen lieben Dank für das Interview, Bernd. Mhm. Und
danke dir. Ja, vielen Dank.
Sunrise. She pulls my shoes and got me up all right. It's the danger pretty here in Night City. Here in Night City.
Das war Night City bei Rel und Artemis Delta, ganz frisch aus dem neu erschienenen Videospiel Cyberpunk 2077. Das war unser Studiogespräch mit Bernd Lehan, Gründer und Entwickler der X-Reihe bei Egosoft in Vöselen bei Aachen, hier bei uns im Studio. Das war die letzte Sendung Mikroeuropa für das Jahr 2020. Ich hoffe, ihr habt trotz Lockdown einen verhältnismäßig guten Rutsch in das Jahr 2021. Aber ihr hört uns nächste Woche Sonntag gleich wieder, hier auf der Wüstenwelle 96.6. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und verpasst keine Sendung mehr. Ein letztes Mal für das Jahr 2020 verabschiedet sich Mirko Geier vom Mikrofon. Macht's gut, bis nächstes Jahr.